Herzlich willkommen zu Lipids on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige. Süß und fettig, kein oder ein Problem für die Patienten in der Diabetespraxis. Unter dieser vieldeutigen oder vielsagenden Überschrift sprechen heute Herr Professor Matthias Blühr und Herr Dr. Tobias Wiesner zum kardiovaskulären Risiko bei Diabetespatienten. Professor Matthias Blühr ist Diabetologe und Endokrinologe. Er ist Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Endokrinologie und Nephrologie am Universitätsklinikum Leipzig sowie Professor für klinische Adipositas-Forschung und Leiter der Adipositas-Ambulanz an der Universität Leipzig. Dr. Tobias Wiesner ist Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologe und Diabetologe und er arbeitet am MVZ Stoffwechselmedizin Leipzig, einer Spezialpraxis für Endokrinologie mit dem Schwerpunkt auf Diabetes mellitus. Und damit sage ich herzlich willkommen, lieber Herr Professor Blühr, lieber Herr Dr. Wiesner.
Herzlich willkommen, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Dr. Haftendom. Tobias, ich bin ja nun sozusagen in der Klinik und denke, dass ich da immer so die Spitze des Eisberges sehe und quasi das kardiometabolische Polytrauma betreuen muss. Und so ein kardiometabolisches Polytrauma stellte sich erst kürzlich bei uns vor. Und das ist ein männlicher Patient gewesen, 61 Jahre alt, Büromitarbeiter im öffentlichen Dienst. Wir wissen ja, Sitzen ist das neue Rauchen. Hat auch eine rein sitzende Tätigkeit und schafft kaum 3000 Schritte am Tag. Gibt auch zu, dass er so ein Bewegungsmuffel ist. Hat noch bis vor 2 Jahren geraucht. Sein Typ-2-Diabetes seit 9 Jahren, dann im Alter von 59 Jahren, also auch vor 2 Jahren, einen akuten Myokardinfarkt erlebt. Und das war dann schon das einschneidende Erlebnis für ihn und auch der Startpunkt, was ändern zu wollen. Und deswegen kommt er natürlich regelmäßig zu uns und möchte beraten werden, auch hinsichtlich seines Risikos. Denn eins möchte er auf jeden Fall verhindern, und das ist der nächste Infarkt oder der Schlaganfall, wie ihn sein Vater erlitten hat. Er wird im Moment therapiert mit ASS 100, mit einem ACE-Hemmer, mit Amlodipin und einem anderen Antihypertensivum und hat Metformin 1000 Milligramm früh und abends, ist damit so leidlich eingestellt, hat einen HbA1c von 7,1%. Damit waren eigentlich alle zufrieden bisher. Und er hat auch von den Kardiologen ein Statin verschrieben bekommen, nimmt also Simvastatin 20 Milligramm, immer noch wahnsinnig verbreitet. Kann man sich drüber streiten oder wir können uns gleich drüber streiten, wie sinnvoll das ist. Aber zumindest denkt man so, wenn man sich das anguckt, der hat ja eigentlich alles so, was man auch an Medikamenten zur Sekundärprophylaxe braucht. Deswegen meine Frage an dich, wie macht ihr's in der Praxis, wo ihr solche kardiometabolischen Polytraumen wahrscheinlich viel, viel häufiger seht als ich und auch viel, viel rationaler entscheiden müsst, woran mache ich das Risiko fest und an welcher Stellschraube drehe ich als erstes, um hier den bestmöglichen Schutz zu bieten?
Also Matthias, ganz lieben Dank, dass du den Fall so konstruiert und uns zeigst, was dir untergekommen ist. Das ist ja tatsächlich etwas, was bei uns im Alltag jeden Tag stattfindet. Und ich gebe zu, manchmal ertappt man sich selbst, dass man so einen Patienten den ganzen langen Weg auf diesem Polytrauma hin begleitet hat und mit ihm viele Gespräche geführt hat, erfolglos oder erfolgreich. Und ich muss an dieser Stelle sagen, der ist wirklich ja vom grundsätzlichen Therapieschema ist doch gut behandelt. Also das ist genau alles das, was man ihm geben sollte. Aber die grundsätzliche Frage, die sich natürlich stellt, geben wir uns jetzt zufrieden mit einer Therapie, die der Patient für seine Risikofaktoren hat? Und hier finde ich es ehrlicherweise als Diabetologe, Endokrinologe erstmal hervorragend, dass der Patient jedes seiner Risiken behandelt bekommt. Das ist ja das, was wir in diversen Studien, insbesondere eine der beeindruckendsten, auch ältesten Studien, Steno-Studie, hat uns ja gezeigt, dass es nicht darum geht, nur einen Risikofaktor zu behandeln, sondern eigentlich geht es uns darum, noch alle Risikofaktoren zu behandeln. Du hast es sehr schön dargestellt. Der Patient hat sein ASS, er hat seine Blutdrucktherapie, er hat seine Glukosetherapie, also seine Diabetestherapie, und er hat auch seine Lipidtherapie. Aber die Frage, die du natürlich stellst, ist, geben wir uns da nur mit der Therapie zufrieden, also fire and forget, oder geben wir uns tatsächlich hin auf einem Weg zu einer Zielwerterreichung? Und da muss man ganz klar sagen, das ist das Schwierige im Alltag. Du weißt, dass wir beide uns nicht streiten werden, weil wir beide der gleichen Meinung sind, was die Zielwerte betrifft.
Hoffentlich sehr.
Da habe ich keinen Zweifel. Wichtig ist es, und das ist, glaube ich, nochmal was ganz Wichtiges, bei allen aktuellen Therapieleitlinien, die wir haben, ist es ganz wichtig, wir haben Zielwerte für die verschiedensten Therapien. Wir haben Zielwerte für den Blutdruck, wir haben Zielwerte für die Diabetestherapie und wir haben Zielwerte für die Lipidtherapie. Und das muss man an der Stelle sagen. Ich würde dich ja an der Stelle fragen, wo ist er denn mit seinem LDL-Wert? Das ist ja so unser Thema heute.
Das habe ich natürlich vorbereitet, weil ich wusste, dass du ein kritischer Kopf bist und sozusagen ganz sicher diese Fragen stellen wirst. Also den HbA1c mit 7,1, den habe ich ja schon mal preisgegeben. Er hat ein LDL unter Simvastatin 20 von 3,64 Millimol pro Liter. Und jetzt schreibt auch mein Labor gleich darunter und zitiert da auch die ESC-Leitlinien, die aktuellen. Naja, dass also sozusagen ich jetzt mal wissen müsste, ist das ein Patient mit sehr hohem oder moderatem Risiko? Und danach müsste ich dann doch selber entscheiden, ob mein Zielwert eben kleiner, ich sage jetzt mal Milligramm, kleiner 55, kleiner 70 oder kleiner 100 sein müsste. Und bei sehr hohem Risiko reden wir ja heutzutage schon über kleiner 55. Das sagen uns ja die neuen ESC-Leitlinien. Und davon bin ich, muss ich ehrlich zugeben, in dem Falle des Patienten ja doch sehr weit entfernt.
Wir können die Frage ja wohltrefflich formulieren. Was ist denn überhaupt ein Risiko? Was ist denn hohes? Was ist sehr hohes Risiko? Was ist niedriges Risiko? Ich glaube, auch da können wir uns nicht streiten, weil wir da beide auch derselben Meinung sind, dass dieser Patient ja ein hohes Risiko hat. Aber hast du denn, du hast die Meinung wie ich, dass der Patient eindeutig dem hohen Risiko zuzuordnen ist, sogar dem sehr hohen Risiko zuzuordnen ist, dass wir also andere Grenzwerte haben. Aber was sind denn generell Risikofaktoren aus deiner Sicht für das Erleiden von kardiovaskulären Erkrankungen mit Fokus auf die Lipide?
Ja, also die Überschrift heute heißt ja so schön süß und fettig, ein oder kein Problem für den Diabetologen, die Diabetologin. Das meint ja nicht, wie esse ich sozusagen, ist mein Gericht, was ich so vor mir stehen habe, eher zu fettig oder zu süß, sondern das meint tatsächlich die Risikofaktoren Blutzuckererhöhung, LDL-Cholesterinerhöhung. Und da ist die wesentliche Frage für uns als Diabetologen, wo setze ich meine Pfunde, wo sozusagen will ich was oder kann ich sozusagen mit einem überschaubaren Aufwand und Risiko das meiste erreichen. Und die Interheart-Studie hat ja so 9 Risikofaktoren herausgekitzelt. Da ist natürlich die LDL-Cholesterinerhöhung ein führender Faktor. Das Rauchen spielt eine Rolle. Gut, das hat mein Patient jetzt schon aufgegeben. Der Diabetes natürlich auch. Bluthochdruck hast du schon erwähnt. Den haben wir im Moment sehr, sehr gut im Griff. Die abdominale Adipositas ist noch so ein Risikofaktor. Das haben wir ziemlich schlecht im Griff. Und dann sieht man so 2 Faktoren, die so Verhalten sind. Das eine ist Bewegung und das andere ist, wie esse ich? Also habe ich genügend faserreiche Ernährung und eine fettarme Ernährung? Und da muss man ganz ehrlich sagen, wird natürlich der Stellenwert von Ernährungsmaßnahmen, um den LDL-Spiegel zu senken, überschätzt. Also da ist man sozusagen vielleicht halb so effektiv, wie man das von dem Ezetimib zum Beispiel, was ja auch nicht so super stark wirkt, erwarten würde. Und er hat ja nicht mal Ezetimib. Deswegen meine Frage, Tobias, würdest du sagen, Simva 20 reicht bei diesem genannten LDL-Wert von 3,64 oder müssen wir da aggressiver ran?
Definitiv nein. Also der LDL-Wert von 3,64 ist zu hoch. Das reicht nicht. Wir müssen also tatsächlich was tun. Du hast gerade mit dem Satz vorher was ganz Spannendes angesprochen. Ich erlebe es ja im Alltag in meiner diabetologischen Sprechstunde, dass wenn ich mit Patienten über die Cholesterinwerte, das böse LDL-Cholesterin rede, dass sie sagen, ja Doktor, versprochen, ich stelle meine Ernährung um. Und ich sage, ich vertraue da sehr auf ihre Eigenkräfte, auf ihre Selbstfürsorge und dass sie das schaffen aber einen schicke ich dann doch hinterher. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wir werden das nicht hinbekommen. Wir brauchen Medikamente, um die Zielwerte für Sie als Risikopatienten zu erreichen. Und dann versucht der Patient natürlich auch nachvollziehbar zu verhandeln. Können wir es nicht erstmal im Guten probieren? Brauche ich gleich Medikamente? Aber du hast es gesagt, Matthias, ich schaffe es mit Ernährungsmaßnahmen kaum oder gar nicht. Ich versuche dem Patienten immer sehr plastisch darzustellen, woher kommt denn eigentlich sein Cholesterin im Blut? Und wenn man sich bedenkt, dass von diesem Cholesterinen, die ich im Blut so grob gesagt messe, nur 20% aus der Nahrung kommen, Rest produziert unsere eigene Leber, dann ist es doch eigentlich relativ klar, dass mit der Ernährungsumstellung nicht so viel passieren kann. Natürlich kann ich hier lieber ein bisschen modulieren. Du hast es gesagt, ganz wichtig, ballaststoffreiche Ernährung, das ist etwas, was getätigt werden sollte. Auch Zucker vermeiden, also Glucose-Fructose-Sirup. Wenn ich die Leber fett bekommen will, dann muss ich Glucose-Fructose-Sirup zu mir nehmen. Also sowas mit dem Patienten besprechen. Aber ich schaffe es trotzdem nicht mit dieser Ernährung, das zu erreichen, was ich mir eigentlich vornehme. Also ich muss definitiv bei diesem Patienten einen niedrigeren LDL-Cholesterinwert anstreben, weil dieser Wert, den dieser Patient hat mit seinem LDL-Wert, der ist einfach viel zu hoch. Wir müssen ihn viel tiefer absenken. Und ganz offen gestanden, eine Simvastatin-Therapie, die Effektivität des über viele Jahre von uns verwendeten Simvastatins, ist nicht so, dass ich glaube, dass ich es mit erreichen kann. Ich muss also effektiver gehen. Ich muss also durchaus ein anderes, potenteres Statin verwenden. Und ich muss mir klar sein, dass es nicht nur darum geht, den Cholesterinwert abzusenken oder die Dynamik hinzubekommen, sondern ich muss den Zielwert erreichen. Nach langem Hin und Her in der Diskussion über die letzten Jahre, ich erinnere an diese doch inzwischen mehr von allen Leitlinien verlassene Fire-and-Forget-Regelung, geht es jetzt tatsächlich darum, einen Zielwert zu erreichen. Und mit einem Simvastatin werde ich den, egal wie ich eskaliere, nicht erreichen. Ich werde mehr Nebenwirkungen bekommen als Wirkung. Also muss ich eskalieren. Und Eskalation bedeutet für mich, und ich stell dir die Frage, für dich doch sicher auch, heißt auch Kombinationstherapien. Einfach nur ein Statin zu geben, erreiche ich bestimmt in manchen Fällen das Ziel, aber nicht in allen. Deswegen Eskalation, du hast Ezetimibe ja schon benannt.
Absolut. Also ich sehe das auch so. Natürlich, wir haben ja bei einer gemeinsamen Stationsärztin gelernt, damals noch zu Friedenszeiten auf Station, dass man auch Läuse und Flöhe haben kann. Und leider Gottes übersieht man auch in der Diabetologie bei den vielen, vielen Läusen, also sprich den vielen, vielen Patienten mit schlechter Blutzuckereinstellung, die Flöhe, nämlich die mindestens genauso gefährliche LDL-Cholesterinsenkung. Und mein Patient war ja nun ein Beispiel für einen Hochrisikopatienten, schon einen Infarkt überlebt. Allein schon die Diagnose Typ 2 Diabetes würde rechtfertigen, dass auch ohne Infarkt oder Schlaganfall in der Vorgeschichte er ein Hochrisikopatient wäre und in die höchste Kategorie fallen würde. Das heißt, ich strebe einen Wert unter 1,4 Millimol pro Liter LDL-Cholesterin an. Das ist deutlich mehr als nur 50% Senkung von dem Wert, den wir mit Simvastatin haben. Und nur mal so als Beispiel, wenn ich jetzt ein besseres Statin nehme, dann rede ich davon, dass ich 80 Milligramm Simva geben müsste, um die Effekte so von ungefähr 20 bis 30 Milligramm Atorvastatin zu erreichen oder 10 Milligramm Rosuvastatin. Das heißt, wenn ich jetzt hochgehe, dann gucke ich natürlich in Richtung Atorva oder Rosuvastatin, um einfach eine deutlich stärkere LDL-Senkung hinzubekommen. Aber auch das gelingt natürlich nicht immer. Und dann die Frage, wann treffe ich denn die Entscheidung, dann trotzdem noch ein bisschen stärker zu therapieren? Also zum Beispiel zu einem PCSK9-Hemmer zu gehen. Oder würdest du, Tobias, erstmal noch diese Kombination zum Beispiel mit Ezetimib bevorzugen?
Also ich würde auf einen Satz, den du gerade gesagt hast, nochmal gern eingehen wollen, weil ich den für ganz wichtig erachte. Du hast gerade den Diabetespatienten als Höchstrisikopatienten bezeichnet. Und das ist korrekt und das ist auch das, was wir uns im Alltag vor Augen führen müssen. Ein Patient, der einen Diabetes hat, und es gibt noch so ein paar Unterteilungen, der länger als 10 Jahre seine Diabeteserkrankung hat, ist der Höchstrisikopatient, was kardiovaskuläre Ereignisse betrifft und damit, was die Zielwerte des LDL betrifft. Also die von dir genannte LDL-Absenkung unter dieser 70 bzw. 55 Milligramm pro Deziliter müssen bei diesen Patienten angestrebt werden. Und mir ist es nochmal wichtig, dass wir so aus dem praktischen Alltag, ich verblicke ja nun ein paar Jahre in praktischer Niederlassung und ich durchaus einige KV-Schreiben über mich ergehen lassen, die immer gut gemeint waren, aber manchmal auch so ein bisschen die eine Schieflage herbeigebracht haben. Ein Höchstrisikopatient, wie der Patient mit einem Diabetes, den muss ich nicht mehr im Score als Hochrisikopatient identifizieren. Es gibt einen Score, den ESC-Score, der uns sagt, welches Risiko hat der Patient. Und diese Färbung, die man dann in diesem ESC-Score sieht, heißt auch, welche Therapie man einsetzen sollte. Aber der Diabetes-Patient an sich braucht keinen ESC-Score, er ist Höchst- oder Hochrisikopatient. Also das wird so ein bisschen unterteilt. Also ich sollte mindestens diese 70 Milligramm pro Deziliter LDL-Wert anstreben. Das heißt, ich muss auf alle Fälle zu einer Kombinationstherapie greifen und rein aus den Verordnungsmöglichkeiten heraus, natürlich muss ich einen Patienten mit einer Statinsenkung versuchen, in den Zielbereich zu bekommen. Wenn das nicht funktioniert, dann muss ich weiter eskalieren, dann muss ich auch kombinieren. Das heißt, Kombination ist Eskalation. Und es gibt ja auch sehr schöne Daten, die uns zeigen, dass wenn man sich die LDL-Werte unserer Patienten in Registern betrachtet, dann sollte man erwarten, dass mindestens 50-75% der Patienten auf einer Kombinationstherapie sind. Und wenn man die echten Verordnungszahlen sich dann anschaut, auch den Registern, ist nicht mal ein Viertel der Patienten adäquat behandelt. Da haben wir ja sehr schöne Daten auch aus Deutschland vorliegen. Das heißt, Eskalation ganz wichtig, Zielwert anstreben, Statin, Acetamide. Und wenn ich dann nicht weiterkomme, dann ist es in der Tat so, Matthias, dann muss ich mit dem PCSK9-Inhibitor über diesen PCSK9-Inhibitor nachdenken und mit dieser Therapie versuchen, in den Zielbereich abzusenken. Es geht ja uns darum, dass wir kardiovaskuläre Ereignisse, Verschlimmerungen etc. verhindern. Und das ist etwas, was ich, wenn ich den LDL-Wert fixiere, tatsächlich dann häufig nur in den Kombinationstherapien, die uns zur Verfügung stehen, erreiche. Und da muss ich auch tatsächlich mal drüber nachdenken, über einen PCSK9-Inhibitor nachzudenken. Nun sind wir beide, du und ich, Endokrinologen und können sehr entspannt zum PCSK9-Inhibitor greifen aufgrund des Verordnungsverhaltens. Aber ich weiß und deswegen arbeite ich ja auch so gern mit dir zusammen. Über viele Jahre, das hast du die Lipidambulanz ja auch in der Klinik betreut. Das ist ja auch eine sichere Anlaufadresse für uns Niedergelassene, für uns Diabetologen, ich rede jetzt mal allgemein für uns Diabetologen, einfach die Fachgruppe auch zu fragen, ob sie uns dabei unterstützt im Einsatz des PCSK9s. Wie sind denn deine Erfahrungen mit dem PCSK9?
Ah, super Frage. Also ich sage mal so, wir kriegen noch Patienten viel zu selten überwiesen, wo erstmal schon die grundlegende Therapie, du hast das angesprochen, also ein anderes Statin, was potenter ist, eine Kombination mit Ezetimib, vielleicht auch, und das kann man auch nochmal diskutieren, mit Bempeduinsäure, und auch da sehen wir, dass es immer noch natürlich zahlreiche Patienten gibt, wo das bei weitem nicht ausreicht, um die von der ESC empfohlenen mehr als 50% Senkung vom Ausgangswert zu erreichen oder sogar in den Zielbereich unter 1,4 Millimol pro Liter oder kleiner 55 Milligramm pro Deziliter zu kommen. Und da fangen wir meistens erst an. Das heißt, so wie der Patient, den ich skizziert habe, mit Simvastatin 20 kommt, da würde ich natürlich erstmal versuchen, das mit Ezetimib, mit Rosuvastatin, vielleicht auch sogar mal mit der Bempeduinsäure in Kombination mit einem Statin so weit wie möglich an den Zielbereich ranzukommen. Und wie oft das nicht gelingt, das sehen wir leider Gottes erst jetzt, wo wir so Patienten über 1-2 Jahre quasi auftitriert haben, wenn man so will, mit einem Statin und Ezetimib. Und da bleiben doch eine ganze Menge übrig, wo wir uns für den PCSK9-Hemmer entscheiden. Und da muss man sagen, ist das erstmal das Verträglichkeitsprofil ganz erstaunlich. Und natürlich mögen es Patienten, wenn sie jetzt zum Beispiel einmal monatlich oder alle 2 Wochen nur ein Medikament bekommen und nicht jeden Abend ihr Statin alleine nehmen. Also wir geben es ja, wenn das möglich ist, natürlich gern zusätzlich, ja, weil auch das Bewusstsein der Patienten, die Angst vor dem nächsten Infarkt groß ist. Aber dann ist es ganz selten, dass unter einem PCSK9-Hemmer dann die Ziele nicht erreicht werden. Also da muss man ehrlich sagen, wenn es uns darum geht, sehr, sehr gut in den Zielbereich zu kommen, bleibt uns als stärkste und auch letzte Möglichkeit im Therapiealgorithmus natürlich der PCSK9-Hämmer. Wir haben die Patienten, die bei uns dauerhaft eingestellt sind auf PCSK9-Hämmer, glaube ich, auch ein Stück weit glücklich gemacht. Wenn sie nämlich auf ihren Laborausdruck gucken, sind das Werte, die haben die noch nie in ihrem Leben vorher gesehen. Aber wann überweist du denn oder musst du überhaupt die Patienten überweisen, um einen PCSK9-Hämmer verschreiben zu können?
Also tatsächlich ist es ja bei mir so, dass ich als Endokrinologe in meiner Niederlassung den PCSK9-Inhibitor problemlos verordnen kann. Wie gesagt, ich bin ja auch mit einer von mir sehr geschätzten lieben Kollegin in meiner Sprechstunde. Wir haben machen eine Lipid-Sprechstunde, sodass das unkompliziert ist. Aber wenn ich jetzt mal für uns Diabetologen und lass mal den Endokrinologen bei mir außen vor spreche, dann ist tatsächlich so, eine reine internistisch-diabetologische hausärztliche Betreuung muss die Initiierung der PCSK9-Therapie tatsächlich den Fachambulanzen Kardiologie, Angiologie, Lipidambulanz, Endokrinologie überlassen. Wir können in der Folgeverordnung aber dann auch einsteigen, also wenn die Indikation gestellt ist. Also das ist ja unkompliziert. Und deswegen kann ich die Therapie bei mir initiieren. Was du aber gesagt hast, und das möchte ich an der Stelle nochmal ganz wichtig hervorstreichen, das ist ja, ihr habt titriert. Und das ist etwas, was wir uns aufs Plateau heben müssen, ins Stammbuch reinschreiben müssen. Wir müssen titrieren bei unserem Patienten. Ein LDL-Wert zu erreichen, ist nicht etwas, was von Hoffnung zum nächsten Quartal bei selber Dosis funktioniert, sondern wir müssen es tatsächlich anfassen und auch eine Titration machen. Und ich erlebe es auch wie du, manchmal lange, lange Zeit immer wieder einen Patienten vorgestellt, die Dosis angepasst, etwas hinzugenommen, dann die Entscheidung für den PCSK9-Inhibitor oder für ein anderes Präparat und oder für ein anderes Präparat noch dazu, also wie die Bembetuinsäure. Und dann sind Patienten tatsächlich glücklich. Und du hast über das Glück der tollen Werte gesprochen. Aber ich würde zwei glücklich machende Dinge noch hinzufügen. Das eine glücklich machende ist ja, wir haben auch Patienten, die wir von der Lipidapherese bewahrt oder von der Lipidapherese befreit haben. Das muss man sich auch vorstellen. Ein Patient, der einmal eine Lipidapherese hat, weiß, dass es wahrlich kein entspanntes Vergnügen ist, dort hinzugehen. Und das halte ich für eine ganz wichtige Indikation. Und das zweite ist, das ist manchmal abstrakt für den Patienten und manchmal auch abstrakt für uns. Aber ich mache doch das nicht, weil ich eine Laborkosmetik behandle. Und ich sage mal den Satz, der uns beiden Endokrinologen ja immer anheim ist. Wir behandeln keine Laborwerte, wir behandeln den Menschen. Und mit einem abgesenkten LDL-Wert habe ich die große Chance, den Patienten vor einem sekundären Ereignis oder vielleicht auch, und das ist die Hoffnung, vor einem primären Ereignis zu bewahren. Und das ist ja unsere Intention, warum wir angetreten sind, die Therapie. Wir machen ja keine Labortherapie, sondern wir machen eine Therapie für den Menschen. Und deswegen wichtig erscheint es mir auch in dem Alltag, die wir mit unseren Diabetespatienten umgehen, lassen Sie uns auf die LDL-Werte mit dem Patienten in die Diskussion kommen, erklären wir Ihnen, warum wir es machen. Ich habe es oft genug erlebt, dass ich dem Patienten beim ersten Gespräch nicht davon überzeugen kann, dass wir eine lipidsenkende Therapie machen. Aber das Schöne ist ja, und das macht ja auch den Spaß an der Diabetologie aus, man betreut den Patienten über lange Zeit, das ist eine chronische Erkrankung, man kann ein Verhältnis mit dem Patienten aufbauen, mit ihm auch besprechen, warum wir Dinge tun und warum wir Dinge auch erreichen wollen. Und das ist das Schöne an dieser Therapie, dass wir unwahrscheinlich viele Pfeile im Köcher haben. Oder Matthias, wenn wir uns erinnern, lass uns mal 10, 12, 15 Jahre zurückdenken. Da gab es ein paar wenige Medikamente derselben Stoffklasse. Inzwischen haben wir so viele Möglichkeiten, so viele Optionen und tatsächlich auch etwas zu tun. Und mit einem Augenzwinkern, wir beide versuchen doch gern, unsere Patienten vor dem Kardiologen zu bewahren, oder?
Ja, absolut. Absolut. Also auch wenn ich neben dem Kardiologen Sprechstunde mache und die natürlich gemeinsam mit uns die Fettstoffwechsel-Sprechstunde machen, ist es natürlich das größte Ziel, zumindest vor dem Herzkatheter zu bewahren. Genau. Und, weil natürlich, das ist ja kein Wettbewerb in dem Sinne, sondern es geht ja wirklich um, wie du es schon schön gesagt hast, um die Patientinnen, die Patienten, die Betroffenen. Und klar ist es Überzeugungsarbeit. Es ist Überzeugungsarbeit, die wir hier mit dem Podcast leisten, dass nämlich unsere Kollegen, Kolleginnen dazu sich trauen, eben aggressivere lipidsenkende Therapie zu machen. Erstens. Zweitens, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes, mit Typ-1-Diabetes natürlich auch nicht nur das Problem der Blutzuckererhöhung haben, sondern ganz, ganz häufig auch eine Fettstoffwechselstörung haben, die man genauso aggressiv behandeln sollte und mit einem Zielwert im Hinterkopf behandeln sollte, wie die perfekte Blutzuckereinstellung, die wir uns wünschen. Dazu gibt es natürlich, wenn man dann nicht weiterkommt, die Lipidambulanzen, es gibt die Kardiologen, die Angiologen, die sich da natürlich auch aktiv auf die Fahnen geschrieben haben, alles zu machen, was so geht. Und das ist sozusagen eigentlich das wichtigste Fazit für mich aus unserem Gespräch heute. Erstens, wir wissen, dass viele Patienten, wie mein eigener Beispielpatient, vielleicht mit dem Blutzucker ganz gut im Zielbereich ist, aber noch weit entfernt von einem LDL-Cholesterin-Zielbereich. Und da müssen wir uns alle trauen, auch Therapie umzustellen, die Therapieträgheit zu überwinden, vielleicht in eine Spezialsprechstunde zu überweisen. Und zweitens, das erhöhte LDL-Cholesterin ernster zu nehmen, auch wenn es uns, wie du gesagt hast, Tobias, häufig schwerfällt im ersten Gespräch, diese beiden süß und fettig Probleme in einem Gespräch unterzubringen und Patienten für beides zu mobilisieren und zu sensitivieren. Was ist dein sozusagen wichtigstes Fazit zu dem Thema süß und fettig, so wie wir das heute gesehen haben? Also nicht aus ernährungsmedizinischer Sicht, sondern aus der Sicht des Lipidologen und Diabetologen.
Also mein Fazit, und du hast es gerade auch schon für dich benannt, ist das Wichtigste Zusammenarbeit. Mit den Hausärzten sehr entspannt darüber zu reden, dass wir Diabetologen nicht nur die Zuckerologen sind, sondern dass wir tatsächlich auch den Cholesterinwert anschauen, dass wir den Cholesterinwert auch als Zielwert definieren und als Zielwert eigentlich auch therapieren sollten. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Wir sind ein Ansprechpartner als Diabetologen, dass wir mit den Kollegen, die du benannt hast, den Lipidsprechstunden, den Lipidologen, Angiologen, gemeinsam auf den Weg gehen, die Patienten zu behandeln. Und wie gesagt, mein Fazit ist es eigentlich aus der alltäglichen Arbeit, es ist ein langer Weg, ein langer gemeinsamer Weg, die Therapie mit dem Patienten, mit den ganzen Fachkollegen auf den Weg zu bringen. Auch, wie gesagt, ich strapaziere das Wort eskalieren nochmal. Aber es lohnt sich, das muss man an der Stelle einfach sagen. Also die Wissenschaft spricht klar für uns. Also eine adäquate Senkung im Hochrisikobereich sorgt für Lebensqualität beim Patienten. Und dass es da manchmal Notwendigkeit des Miteinanderredens gibt, das ist wie bei allem, aber darauf habe ich große Freude und das macht mir Spaß.
Ja, vielen, vielen Dank. Und an Sie, liebe Podcast-Zuhörer, noch die große Bitte, überweisen Sie in die Lipid-Sprechstunden, überweisen Sie zu uns, wenn Sie denken, dass sie nicht weiterkommen bei der lipidsenkenden Therapie, bei dem kardiometabolischen Polytrauma, und tun sie sozusagen alles, um süß und fettig als Risikofaktoren für ihre Patientinnen und Patienten so gering wie möglich zu halten. Vielen Dank.
Der Dank gebührt ganz Ihnen. Vielen Dank, lieber Herr Professor Blühe, lieber Herr Dr. Wiesner, für diese tollen Statements, nicht nur für die Statements, überhaupt für diese Podcast-Folge. Sie haben wunderbar nachvollziehbar aufgezeigt, wo das kardiovaskuläre Risiko bei Diabetespatienten steckt und wie Sie vorgehen. Und wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus diesem Podcast, viele wertvolle Tipps mitnehmen konnten. Und wir würden uns natürlich freuen, Sie auch zur nächsten Folge Lipids on Air wieder begrüßen zu dürfen. Und an dieser Stelle möchten wir einmal auf unseren Schwester-Podcast verweisen. Wir haben auch noch Diabetes on Air, wo auch sehr viele spannende Themen behandelt werden. Dieser Podcast ist absolut produktneutral.